Gut, also vielen Dank für die Begrüßung, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf an meiner alten Uni und auf eine hoffentlich auch interessante Diskussion nachher zu dem Thema, die auch zustande kommen kann, egal ob man jetzt sehr stark eingearbeitet oder interessiert ist an dem Thema oder auch gar nicht und versucht eben Bezüge herzustellen mit dem, wo man selber einfach interessiert ist. Das geht immer. Also das heißt, wenn man an der Politik und Geschichte der Linken auch in anderen Ländern interessiert ist oder an der Geschichte und Nachwirkung des Kommunismus in Osteuropa und sich nicht mit diesen beiden Ländern, um die es gehen wird, auskennt, kann man sich natürlich trotzdem gerne in die Diskussion einschalten. Ja, ein paar einleitende Worte noch von mir, zu mir und zu dem Thema. Ich habe schon erwähnt, dass ich hier studiert habe. Ich habe Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik studiert in Freiburg in den 2000er Jahren. Und habe auch meine Abschlussarbeit als Staatsexamen über die Fidesz geschrieben in Ungarn, die jetzt mittlerweile die Regierungspartei ist und das früher noch nicht war. Falls ihr die Abkürzung Fidesz jetzt nicht präsent habt, das ist die Partei von dem berüchtigten Ministerpräsidenten Viktor Orban, eben die viel in den Medien ist. Und habe mich also schon während meines Studiums mit dieser Thematik auseinandergesetzt, mit der Parteienforschung in Ungarn vor allem. Das Interesse an dem Thema rührt auch daher, dass es mich persönlich anspricht, sozusagen aufgrund meiner Biografie. Ich selber bin in Rumänien geboren, 1982, und kam erst kurz nach dem Mauerfall, kurz nach der Wiedervereinigung, muss ich sagen, nach Deutschland 1990 und kenne beide Länder, Ungarn und Rumänien. Rumänien zum Teil eben dadurch, dass ich dort geboren bin und Ungarn, weil ich dort Verwandte habe und zum Teil aus der ungarischen Minderheit von Rumänien stamme. So viel mal als Background zu dem Thema. Und im Moment bin ich Lehrer an einem Gymnasium in Baden-Württemberg und promoviere über dieses Thema, worum es heute gehen wird. Ja, ich habe als vielleicht noch zur Themenwahl, ich habe gesagt, ich habe meine Abschlussarbeit über Fidesz geschrieben. Das war damals noch kein großes Thema in den europäischen Medien, jedenfalls bei weitem kein so großes wie heute. Das war vor der Regierungsübernahme 2010. Und ich habe mich damals dafür entschieden, weil ich dachte, dass es wird die nächsten Jahre ein großes Thema sein. Und es hat mich interessiert, da mehr herauszufinden darüber. Und ob das mit der Linken genauso ist, natürlich ist weit zweifelhafter, ob die Linke also in diesen beiden Ländern sich erholen kann oder überhaupt überleben wird, ist eine offene Frage. Aber möglich wäre es, also es ist in dem Fall auch ein Thema, was nicht jetzt akut so viel behandelt wird, weder in der Öffentlichkeit noch in der Wissenschaft. Die deckt sich von den Interessen sehr stark mit dem, was in den Medien auch zu finden ist. Also Rechtspopulismus wäre bei weitem mehr erforscht als in der Politikwissenschaft und trendet gerade weit mehr als beispielsweise die politische Linke, die in Rumänien praktisch gar nicht speziell erforscht ist und in Ungarn gibt es beispielsweise nur eine Monographie zu dieser Partei dazu. Und so bin ich eben auf die Themenfindung gekommen. Das heißt, es geht für mich sehr stark darum, einfach politikwissenschaftlich diese beiden Parteien darzustellen. Das steht im Fokus. Und ich habe jetzt weniger den theoretischen Zugang, den viele Leute haben, die promovieren bisher. Ich bin am Anfang der Promotion und werde das sozusagen Schritt für Schritt sozusagen stärker ausbauen. Und in dem Vortrag geht es genauso dann stärker um eine Information über die beiden Länder im politischen Bereich und weniger jetzt um einen Anschluss an eine bestimmte sozialwissenschaftliche Theorie. Das steht bei mir jetzt im Hintergrund. Ja, vielleicht noch zur Begriffswahl. Ich verwende den Begriff postkommunistisch einfach in dem Sinne, dass beide Parteien auf unterschiedliche Weise Erben der jeweils kommunistischen Staatspartei sind. Ich verwende aber auch den Begriff politische Linke, weil beide dominant bis fast ausschließlich die politische Linke in den beiden Ländern mittlerweile vertreten. Das war nicht immer so, aber mittlerweile ist es so. In Ungarn relativiert sich das gerade wieder ein bisschen. Aber es ist eigentlich, wenn man die politische Linke meint, in diesen beiden Ländern sind es diese beiden Parteien, die ich vorstellen werde. Und zum Teil verwende ich auch den Begriff Sozialdemokratie, auch vor dem Hintergrund, dass die beiden Parteien sich mit den westeuropäischen Sozialdemokraten zusammengetan haben in der Partei der Europäischen Sozialdemokratie und in der Europaratsfraktion, in der Europaparlamentsfraktion. Soviel zum Thema Vorbemerkung. Ein paar aktuelle Dinge zur Europawahl, einfach weil es gerade aktuell ist. Wenn man sich anschaut, wie das Ergebnis war, der Europawahl in Ungarn zunächst, dann fällt auf, also das ist die Fraktion der politischen Linken, so nenne ich sie jetzt die ganze Zeit, falls jemand dann vermisst, wo die Linke ist, sozusagen die GUE-NDL-Fraktion oder die GUE-Fraktion oder wie auch immer, wo jetzt zum Beispiel die Deutsche Partei Die Linke drin ist, die ist in diesen beiden Ländern nicht präsent, deswegen kommt sie bei mir auch nicht vor. Also, das heißt, wenn man das Wahlergebnis anguckt, sind eben hier die politische Linke in meinem Sinne repräsentiert bei den Sozialdemokraten. Und da sieht man, von 2004 bis heute ist es abwärts gegangen. Also 50% Abnahme, auch schon 2009, also die Zeit dauert schon 10 Jahre, ist schon ein ganzes Jahrzehnt, wo das Debakel stattfindet sozusagen. Und 2019 hat sich insoweit ein bisschen relativiert, dass zwar mehr Sitze sind bei der Sozialdemokratie, aber die Partei, die ich behandle, hat noch stärker verloren, hat jetzt mittlerweile nur einen Sitz, das ist die Sozialistische Partei. Und eine Abspaltung von dieser hat jetzt mittlerweile 4 Sitze. Wie gesagt, es geht um das Europaparlament, nicht um das dortige. So, über die Gründe erfahren wir später mehr sozusagen. Das ist jetzt erstmal die Bestandsaufnahme, während Fidesz eben als sehr dominante Partei in dem Parteiensystem seit 15 Jahren schon auftritt. Auf nationaler Ebene nicht ganz so lange, etwas kürzer. Aber es ist eben eine sehr lange Phase schon der Dominanz dieser, ich würde sie als rechtspopulistischen Partei bezeichnen und vermeide da die Begriffe wie nationalkonservativ etc. Ist aber Mitglied der Europäischen Volkspartei, Fidesz, also so wie die CDU. So, die Grünen, ja, außer ein deutsches Phänomen, sage ich immer gern, wenn ich auf Europa schaue, kommt in Ungarn auch nicht vor, ist aber eher typisch, also Ungarn ist da typischer als Deutschland, die Grünen sind europaweit eben, wenn sie jetzt zugelegt haben, kein besonders großes Phänomen. Aber das ist nur so am Rande. In Rumänien müssen wir jetzt zwei Grafiken angucken im Vergleich und müssen uns jetzt kurz was merken. Da sind die Sozialdemokraten hier, die heißen auch schon Social Democratic Union oder Social Democratic Party. Die hatten 37% noch, waren also sehr stark letztes Mal, 2014. Blau sind die Konservativen, gelb die Liberalen. Das ist auch nochmal erklärt. Und jetzt sehen wir aber, die haben auch verloren, sind aber noch bei europaweiten respektablen 22%. Das ist für eine linke Partei in Europa obere Durchschnitt. Also die SPD guckt neidisch dahin. Von den Ergebnissen her, die Briten, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich gestehen, aber haben, glaube ich, mehr, hätten mehr erreicht, vielleicht wegen des Brexit, sagen wir so. Ist aber ein passables Ergebnis von den Rumänen, obwohl sie eben sehr stark in der Kritik sind in der Öffentlichkeit. So, in Rumänien gab es zur Europawahl, das hat die Wähler noch mobilisiert, noch ein Referendum, da ging es um die Korruption im Lande, das heißt die linken Parteien, die linke Partei, die an der Regierung ist, möchte Korruption, wie man so schön sagt, legalisieren. Ganz so ist es nicht, es soll nicht legal sein, aber geringe Fälle von Korruption sollen straffrei sein und die Amnestie soll leicht möglich sein, sozusagen. Und dagegen gab es ein Referendum, das vom Staatspräsidenten initiiert war, der wiederum konservativ ist. Und das Referendum wurde angenommen, das heißt, die Legalisierung von Korruption ist wieder erstmal vom Tisch, sozusagen. Aber das ist das Image, was so in der Öffentlichkeit sehr stark ist von der Linken in Rumänien, die Partei der Korruption auch. Warum ist sie so stark? Das ist natürlich eine der großen Fragen für mich. Da kommen wir zur zentralen Frage eben auch schon mit dieser Feststellung. Wie kommt es, dass die Linken in Rumänien nach wie vor erfolgreich sind, behaupte ich jetzt, stelle ich so fest, mit über 20%. Ist nach wie vor erfolgreich. Bei nationalen Wahlen sind sie eine der stärksten überhaupt in Europa. Ist auch eine der wenigen linken Regierungen in Rumänien. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 europaweit nur. Und warum sind sie so erfolgreich und warum ist die Linke in Ungarn nicht erfolgreich? Darum soll es sozusagen gehen. Ja, nochmal als Veranschaulichung, die Wahlergebnisse. Es war früher schon mal anders, also der zeitlich längere Blick über die Europawahl hinaus. Parlamentswahlen, Wahlen und deren Ergebnisse im Prozent der Mandate. Man sieht, Ungarn hat auch klein angefangen, die Sozialisten in Ungarn nach der Wende mit 8%, sind aber jetzt quasi wieder dort. Und das, obwohl sie zwischendurch mal ganz schön fett abgesahnt haben sozusagen. 2006 49%, ein extrem gutes Ergebnis. Und in Rumänien ist es eine Rate von fast zwei Drittel oder von zwei Drittel Mehrheit auf 45%. Immer noch runter im Parlament, wohlgemerkt, nicht im Europaparlament, also da ist das Ergebnis noch besser. Also über die lange Sicht bestätigt sich erstmal, vertieft sich erstmal die Feststellung, die Linke in Rumänien ist erfolgreich, diejenige in Ungarn ist auf dem Weg in die massive Erfolglosigkeit. Das ist natürlich ein Phänomen, was die Linke in Europa sehr stark beschäftigt und da denke ich, kann man ja überlegen, welche Parallelen man in andere Länder ziehen kann. Ja, nach dieser Feststellung gehe ich auf die möglichen Faktoren ein und dazu gehört zunächst mal Geschichte. Ich habe gesagt, dass die Theorie nicht so stark im Vordergrund steht, sondern es geht mir viel darum, über die Länder auch zu informieren, dass man überhaupt mal versteht, was sich dort sozusagen abspielt, weil man ja nicht davon ausgehen kann, dass man in Deutschland jetzt eine vertiefte Kenntnis hat. Eine vertiefte Kenntnis freilich kann ich jetzt natürlich auch nicht in einem Vortrag bieten, aber einen kleinen Überblick darüber, was die Länder für ein historisches Erbe haben. Es wird bis jetzt allerdings auch nur ein kurzer Abschnitt des historischen Erbes. Also Ungarn war Teil von Österreich-Ungarn, wie der Name ja schon sagt. Die Jahreszahlen kann man mitlesen nebenher, wenn man möchte. Es wurde nach dem Ersten Weltkrieg aufgeteilt. Zwei Drittel des damaligen Staatsgebietes wurden verteilt auf andere Staaten heute. Und Besonderheiten der ungarischen Geschichte sind, dass die Ungarn als zweites Land der Welt kommunistisch regiert wurden, 1919, nach der Sowjetunion, für eine kurze Zeit, in der Zeit der Räterepublik. Und dann wurden sie faschistisch und dann wieder unter sowjetischer Führung kommunistisch. So, kurz als Erklärung, warum das alles passiert ist. Nach der massiven Niederlage im Ersten Weltkrieg war keine Partei in der Lage, eine Regierung zu bilden, weil niemand die Niederlage politisch verantworten wollte, sozusagen. Das ähnliches Phänomen kennt man aus Deutschland, mit dem Versailler Vertrag, da haben es die Demokraten dann halt trotzdem gemacht. Aber in Ungarn haben die bürgerlichen Demokraten es nicht geschafft, das Land, die Ordnung im Land überhaupt aufrecht zu erhalten. Und die Sozialdemokraten sind ausgeschert aus der bürgerlichen Koalition sozusagen und haben die Kommunisten aus dem Gefängnis geholt, buchstäblich, nicht nur Metaphor, buchstäblich aus dem Gefängnis geholt, aus der Zelle, haben denen gesagt, Jungs, mit den Demokraten geht's nicht, wollen wir zusammen das Land übernehmen. Und haben es gemacht, haben zusammen die Räterepublik gebildet. Also eine weitere Besonderheit an Ungarn ist, die Sozialdemokraten und die Kommunisten haben schon 1919 sehr stark zusammengearbeitet, beziehungsweise sind zusammengegangen. Dann kam allerdings die Reaktion und hat ein faschistisches Regime errichtet mit der Unterdrückung der politischen Linken eben. Trotzdem war die Sozialdemokratie dann wiederum von den Kommunisten getrennt, legalisiert wieder. Und es gab eine politische Linke. Aber als Erbe von dem Ganzen, 1944 noch, ist will der Machthaber Horthy mit den Russen ein Friedensabkommen verhandeln und die Deutschen marschieren ein und bringen sozusagen Faschisten an die Macht, die noch radikaler sind. Und vor diesem Hintergrund findet der Holocaust letztlich statt in Ungarn. Und das ist das Erbe dann 1945. Jetzt auf heute betrachtet, was kann man heute wiederfinden? Ungarn hat eine Tradition von einer Verfassung, aber keine Tradition von Demokratie. Also es war nie demokratisch, es hat auch nie allgemeines Wahlrecht gegeben. In Österreich-Ungarn gar nicht, kein allgemeines Wahlrecht. Und im Horthy-Regime gab es ein nicht geheimes Wahlrecht, sodass es auch kein freies Wahlrecht war. Also man musste mit offenem Handzeichen abstimmen. Außer in Budapest war es immerhin geheim. Und von daher keine demokratische Tradition. Und wenn die Ungarn an gute Zeiten denken, denken sie immer an die Vergangenheit eigentlich. Entweder, wenn sie halt rechtsradikal sind sozusagen, an Horthy, oder wenn sie dem kommunistischen Regime nachtrauern, eben an das Regime dann nach 45, oder wenn sie ideologisch nicht so festgelegt sind an Österreich-Ungarn, aber keiner denkt eigentlich an irgendwas anderes als an die Vergangenheit, wenn es um gute Zeiten geht. Also ähnlich wie in Deutschland bis in die 60er Jahre. So, dann haben wir eine starke Polarisierung von rechts und links. Es gab einen Bürgerkrieg 1919. Das Erbe lebt heute schon auch fort im Bewusstsein, also weil man sich einfach identifiziert mit den Kriegsparteien. Also die politische Rechte vor allem identifiziert sich sehr stark mittlerweile mit dem Horthy-Regime. Und die politische Linke identifiziert sich zumindest mit dem nach 45er kommunistischen Regime, mit dem 1919er nicht so stark. Aber Kommunismus gegen Horthy, die Identifikation ist heute da, immer noch in der Parteienlandschaft, und die trägt zu einer starken Polarisierung bei. Man ist einander stark verfeindet. Ähnliches hatten wir in Österreich, aber da mussten sie sich dann zusammentun nach dem Krieg, und das wurde dann abgedämpft, aber in Ungarn ist es noch präsent. Dann haben wir aus der Geschichte heraus einen starken Wunsch nach nationaler Selbstständigkeit, was heute bedient wird auch von der Politik. Dann haben wir eine politische Linke, die entweder unterdrückt war oder so aus anderen Gründen marginal war, also randständig, weil nur wenige städtische Intellektuelle und ein paar Industriearbeiter die gebildet haben. Und wir haben einen starken Antisemitismus, und das möchte ich nochmal herausheben, weil das zwar einerseits auf den ersten Blick nicht so ungewöhnlich ist für viele Länder auf dem europäischen Festland, nicht nur im Osten, aber auch gerade im Osten nach 1990, aber ich hebe das immer nochmal besonders hervor, weil der Antisemitismus für große Teile der Subkultur der politischen Rechten einfach die Schlüsselerklärung ist dafür, was in Ungarn alles falsch gelaufen ist. Also quasi die Erzählung, die sagt, warum ist Ungarn steht so schlecht da? Die Juden haben den Kommunismus gemacht, die Juden haben nie an die Nation gedacht und wegen denen leiden wir jetzt sozusagen. Das ist eine große, weit verbreitete Erzählung in der Subkultur, und man kann schon wirklich dieses Phänomen finden, dass man irgendwo neben wildfremden Leuten sitzt in der Bahn oder weil man auf einem Amt wartet und eine ältere, freundliche ältere Dame erzählt einem dann, dass es in Ungarn ja nur deswegen so lange Warteschlangen gibt, weil die Juden am Ruder sind. Passiert, habe ich selber auch schon erlebt sozusagen, und ich habe da nicht selber gewohnt, aber meine Eltern haben eine Zeit lang dort gewohnt. Ich habe also teilweise monatelang dort Zeit verbracht, und auch in dieser Zeit kriegt man das schon immer wieder mal mit. Kommen wir zu Rumänien. Rumänien ist sehr spät erschienen in der Geschichte sozusagen, im 19. Jahrhundert, und musste sich erst über eine lange Distanz vom Osmanischen Reich freikämpfen, und ist 1919 erst mit dem westlichen Landesteil vereinigt worden, das eben aus Österreich-Ungarn rausgeschnitten wurde, und wichtig für die politische Tradition ist, dass Rumänien seit seiner Gründung eine konstitutionelle und mehr parlamentarische Demokratie war. Es hat also schon eine Tradition überraschenderweise an Verfassung und auch an allgemeinem Wahlrecht, obwohl es an sich kein fortschrittliches Land ist. Wenn man jetzt die moderne oder Modernisierungstheorien nimmt, Rumänien ist kein besonders modernes Land in seiner Geschichte, aber auch bis heute hat es einen großen Nachholbedarf. Was das politische System anbelangt, wenn man sich die Zeit vor 1945 anschaut, ist es in vielerlei Hinsicht überraschend modern, dafür, dass es sonst so wenig modern ist. Aber es gibt dort auch die sehr unerfreulichen Phänomene, eben, dass der Parlamentarismus scheitert, indem der König putscht zunächst, kurz vor dem Krieg, und dann, also mit der Weltwirtschaftskrise sozusagen, nachklappt, und dann eine Militärdiktatur errichtet wird, die sich mit den faschistischen Bewegungen zusammentut, die dann andererseits aber auch wieder ausschaltet, weil es nicht zusammenpasst, das Bündnis zwischen Militärdiktatur und Faschisten in Rumänien. Und dann 1944 sägt der König dann wiederum die Militärdiktatur ab, und dann kommen die Kommunisten an die Macht 45 oder nach 45, und der Rest kommt später sozusagen. Und Rumänien hat als Erbe bis heute, die verschiedenen Regionen sind heterogen, durch die späte Vereinigung sozusagen und unterschiedliche historische Traditionen. Rumänien hat, wie schon gesagt, eine überraschend lange parlamentarische Tradition, aber auch eine Tradition des Autoritarismus mit Militärdiktatur und Faschismus. Und die politische Polarisierung ist nicht so ausgeprägt. Es gab keinen Bürgerkrieg zwischen Rechten und Linken beispielsweise. Es gab auch kaum eine politische Linke. Die war teilweise so marginal, dass sie eine Zeit lang in die liberale Partei gegangen ist, mit dem Wunsch, das Land erst zu industrialisieren sozusagen diese marxistische Theorie, dass erst eine bürgerliche, kapitalistische Gesellschaft entstehen muss, bevor eine sozialistische entstehen kann, wurde da eine Zeit lang favorisiert. Und dementsprechend war die Linke marginal, aber es gibt wenig politische Polarisierung zwischen den unterschiedlichen politischen Gruppen. Gut, da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, auf die Sozialgeschichte, aber mal so als kleiner Nachdenkanstoß, weil man sich immer so vorstellt, Osteuropa ist halt immer unterentwickelt und der Westen ist halt immer entwickelt, wollte ich ein bisschen konterkarieren mit ein paar Daten und habe das Bruttoinlandsprodukt von ein paar interessanten Vergleichsländern mitgenommen. Und das soll einfach zeigen, dass man nicht einfach sagen kann, es gibt ein Ost und West in der europäischen Geschichte, sondern oft gibt es ein Nord und Süd oder Zentrum und Peripher. Und das drückt sich dann so aus, ein Land wie Ungarn zum Beispiel war vor dem Ersten Weltkrieg noch zum Beispiel reicher als Finnland, was natürlich am Rand Europas liegt bis heute, aber heute natürlich wahnsinnig wohlhabend ist, klar. Oder man kann es auch anders sehen, Osteuropa ist eben nicht überall gleich, Russland beispielsweise ist deutlich ärmer als beispielsweise Ungarn. Und das, wenn man es mal mit Deutschland vergleicht, das Wohlstandsniveau war immerhin damals bei 2/3 und war zum Beispiel höher als in Italien. Wenn man es dann heute anschaut, das wird dann weniger überraschend vielleicht, da sieht man dann Deutschland mit seinem BIP von über 40.000 und Ungarn mit seinem BIP von 23.000, also fast das Doppelte heute. Und früher waren es bei weitem nicht so große Unterschiede, mit 7.000 bei Deutschland und 5.000 bei Ungarn. Gemessen in US-Dollar von 2011 sozusagen. Für Rumänien habe ich leider in dieser Rechnung keine Daten jetzt gefunden. Rumänien ist etwas ärmer gewesen, allerdings, wenn man es jetzt vergleicht, wird es irgendwo angesiedelt sein, bei etwas höherer sein als Russland, aber unter Ungarn beispielsweise. So, dann habe ich ja die Geschichte vor dem Kommunismus angesprochen. Jetzt noch zur Geschichte im Kommunismus. Die beiden dargestellten Personen sind eben diejenigen, die am Schluss an der Macht waren in den beiden Ländern. Von Nicolae Ceausescu haben Sie vielleicht schon mal gehört, weil er ja auf spektakuläre und brutale Art sozusagen zu Tode gekommen ist 1989 im Rahmen einer Revolution und standgerichtlich erschossen wurde. Vielleicht kennt man ihn daher, von Janosch Kadar hat wahrscheinlich noch nie jemand gehört, nehme ich an, obwohl er wirklich jahrzehntelang Ungarn regiert hat, aber ich hebe das deswegen hervor, weil es ganz typisch ist, auch für die Regierungsart der beiden. In Rumänien muss man sich so vorstellen, es war im Grunde eine Familiendiktatur à la Nordkorea, mit den Ceausescus an der Spitze am Schluss, dementsprechend standen die eben am Schluss ohne Freunde da sozusagen und wurden von allen Beteiligten bereitwillig in den Tod geschickt, weil die Partei nicht hinter der Familie stand am Schluss. Und Kadar hat das Land eher aus dem Hintergrund geräuschlos regiert, ähnlich wie das seine Kollegen in Polen oder Bulgarien getan haben, immer wieder. Und dementsprechend kennt man ihn auch nicht. So, damit es jetzt nicht ganz historisch ausufert, habe ich jetzt eine Systematik übernommen von einem Politikwissenschaftler, der kommunistische Regime eingeteilt hat nach typischen Merkmalen und hat da Ungarn und Rumänien jeweils hervorgehoben und den Typus zugeordnet. Die Übersicht muss man so sehen, Herbert Kitschelt hat sich das ausgedacht, dass man unterschiedliche Arten von kommunistischer Herrschaft in Europa nach 1945 unterteilen kann. Von dem historischen Erbe, das übernommen wurde, von dem her, wie regiert wurde und auch von dem Erbe im Grunde, was hinterlassen wurde, also vorher, währenddessen, nachher, und hat dann festgestellt, es gibt drei Typen von kommunistischen Regimen in Europa nach 1945. Da haben wir in der linken Spalte die bürokratisch-autoritären Regime, dazu zählt beispielsweise die DDR und die Tschechoslowakei. Habe ich in dem Fall nicht hervorheben müssen, denn die beiden Länder betrifft es nicht. Dann haben wir den national-akkumulativen Kommunismus und den patrimonialen. Das heißt im Wesentlichen erstmal, patrimonial heißt, es gibt Klientelbeziehungen, persönliche Beziehungen stehen im Vordergrund. Die Länder sind meist nicht modern Und dementsprechend sind die Institutionen, die Gesetze, die Einhaltung von Gesetzen schlecht ausgeprägt. Das trifft eben beispielsweise auf Rumänien zu. Das heißt, im Detail, das vorkommunistische Regime ist eine traditionelle, autoritäre oder absolute Herrschaft. Da muss man sagen, das System, die Systematik ist ja jetzt nicht von mir, sondern von Kitschelt, wie erwähnt. Das passt auf Rumänien nur abgeschwächt. Ich habe vorher hervorgehoben, dass Rumänien vergleichsweise mit anderen Ländern in der Zeit gar nicht so, politisch gar nicht so autoritär war. Von daher würde ich das schon mal abschwächen. Ich habe das deswegen hier in der Tabelle drin, von Kitschelt übernommen, aber nicht hervorgehoben farblich, weil es auf Rumänien nicht so stark zutrifft. Die blau hervorgehobenen Sachen treffen auf Rumänien eben zu, wie ich meine. Eine landwirtschaftliche Gesellschaft, die vorkapitalistische Wirtschaft war eine landwirtschaftliche, die vorkommunistische Wirtschaft. Und über 60% der Menschen waren landwirtschaftlich beschäftigt. Das ist bis in die jüngste Zeit, waren es teilweise 80% in der Landwirtschaft. Dann formale Bürokratisierung des Staatsapparates, gering. Also das heißt, persönliche Beziehungen sind wichtig, Korruption ist wichtig, die Sätze sind nicht so wichtig. Das ist bei wenig ausgeprägter Gesetzestradition typisch eigentlich. Dann Zustimmung zur Parteiherrschaft, gut, das hätte man allerdings noch hervorheben können. Repression und Kooptation intensiv, vor allem die Repression war intensiv. Kooptation mal mehr, mal weniger, typisch für Rumänien ist aber, dass jede organisierte Opposition vollständig unterdrückt war die ganze Zeit. Also von der Machtübernahme der Kommunisten bis 1989 war jede organisierte Untergrundbewegung nicht vorhanden. Es gab keinen, weil so stark unterdrückt wurde sozusagen. Es gab keine Parteien oder sonst was. Was es natürlich gab, es gab natürlich Menschen und Gespräche. Die gibt es natürlich immer. Kann gut, dass sich Leute unterhalten haben, haben gesagt, ich finde das System schlecht, du findest es auch schlecht. In Ordnung, sicherlich. Man hat sich auch in bestimmten Kreisen getroffen, wo man sowas besprochen hat, aber immer in Kreisen, die sozusagen andere Dinge gemacht haben, in Literaturclubs oder in privaten Kreisen, einfach in der Küche, auf dem Niveau fand es sozusagen statt. In anderen Ländern war das viel stärker ausgeprägte Opposition. Dann die Folge ist, nach der Wende, nach 1990, dass, wir sehen hier noch die Herrschaftsräte uneinige Klicken, in dem Fall ist es eben die Familie Ceausescu und missgünstige andere Gruppen sozusagen drumherum. Nach der Wende bedeutet das in der Regel schwache Liberale und starke Nationalisten. Weil die Kommunistische Partei sich so stark als Repräsentant der Nation dargestellt hat, weil es keine Opposition gab, dass sie den Nationalismus bedienen kann als Ideologie. Also sozusagen Ceausescu hat auch seine ganze Ideologie auf den Nationalismus eigentlich mehr und mehr ausgerichtet und weniger auf den Kommunismus. Also er wurde immer als nationaler Führer auch bezeichnet, überhaupt das Wort Führer war auch schon im Gebrauch und es wurden Lobhymnen auf ihn gesungen, die ihn als nationale Führungsfigur hervorgehoben haben, wie zum Beispiel Genie der Karpaten oder größter Sohn seiner Generation und ähnliches. Also man muss es sich einfach ein bisschen wie in Korea vorstellen und dann hat man so ein Gefühl dafür. Allerdings hat es nicht geschafft, seinem Sohn die Herrschaft zu übertragen, was tatsächlich geplant war. Dann, also, die Wende sieht so aus, schwache Liberale, starke Nationalisten. Hier haben wir typischerweise im Transformationsprozess Reformen der herrschenden Elite. Kann man so nicht sagen, aber das sehen wir gleich noch. Habe ich auch deswegen nicht hervorgehoben. Und Wahlgesetze, Mehrheitsdemokratie, teilweise, aber auch eher nicht in dem Fall. Also es passt nicht alles auf Rumänien, was für die anderen Länder passt. Und Exekutive, Legislative, starker Präsident, schwaches Parlament, das zielt eher auf Serbien und Russland beispielsweise, das zielt aber nicht auf Rumänien. Deswegen ist Rumänien nur so halb in diesem System. Dann Ungarn, dagegen, Ungarn hat man ja im Westen häufig als Gulasch-Kommunismus bezeichnet. In Ungarn selbst wird es manchmal auch als Kühlschranksozialismus bezeichnet. Das bedeutet einfach, das Warenangebot war extrem hoch in Ungarn für sozialistische Verhältnisse. Die Wazi-Utza in Budapest war, die heute ja hauptsächlich aus Souvenirständen steht, war die Haupteinkaufsmeile des Ostblocks. Da kam man sozusagen aus der Sowjetunion, wenn man es sich leisten konnte oder wenn man eh schon dort war, dorthin zum Einkaufen. also vor allem letzteres natürlich, dieser Reisetourismus in dem Sinn hat so nicht stattfinden können. Aber wenn man sowieso schon dort war, hat man dort eingekauft, weil das Warenangebot sehr groß war. Warum? Weil sowohl in der Wirtschaft als auch in der Kulturpolitik die Kommunistische Partei die Zügel locker gelassen hat. Der Grund dafür war, man hatte 1956 den Aufstand unterdrückt. Das heißt, man hatte erstmal ein sicheres Standing. Man hatte auch die Leute sozusagen erschossen, die dagegen waren. Jetzt konnte man was riskieren und hat in der Wirtschaft Initiative im Betrieb zugelassen, ohne Angst vor Markt, vor Marktwirtschaft sozusagen. Marktwirtschaft hat dann nicht stattgefunden, aber man hat eben das riskiert sozusagen, dass aus diesen Betrieben sowas werden könnte. Es ist auch nicht geworden, also sozusagen ist gut gegangen aus kommunistischer Sicht. Man hat den Betrieben starke Möglichkeiten gelassen. Ich mache mal zwei Beispiele, wie das Warenangebot aussah. Ich habe ja in Rumänien gelebt als Kind und wenn ich mal Schokolade gegessen habe, habe ich immer ungarische Schokolade vom Schwarzmarkt gegessen. Weil in Rumänien war es undenkbar, dass sich der Staat Kakao leisten konnte. Also in Ungarn war es dagegen Standard. Die Kehrseite der Medaille war allerdings auch die hohe Staatsverschuldung, die das ermöglicht hat. Und das zweite Beispiel, also die Planwirtschaft hat an so Kleinigkeiten gedacht, dann durch die Initiative der einzelnen Betriebe, wie zum Beispiel Fruchtjoghurt. Also es gab schon in den 60ern Fruchtjoghurt, etwas, was jetzt sonst keine Planwirtschaft herstellen würde in dieser Zeit. Dann, die Repression ist zurückgeschraubt, das sieht so aus in der Kulturpolitik, gilt die Devise, die Kader ausgegeben hat, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Es ist also alles erlaubt, was nicht antikommunistisch ist. Das heißt, mal ein Beispiel zu nennen aus der Kultur, man hat als Kind dann, wenn man ungarisches Fernsehen empfangen konnte, also auch in Rumänien konnte man das grenznah mit Antennen, man hat dann als Kind zum Beispiel das komplette Programm der ARD gucken können, die Sendung mit der Maus, Derrick, Tatort war nicht so beliebt im Osten, Derrick war viel beliebter zum Beispiel, Dallas, Schwarzwaldklinik, alles war drin sozusagen. Eigentlich aus kommunistischer Sicht ein Eigentor, weil die Leute dann gesehen haben, wie andere Leute leben im Westen. Natürlich noch dazu mit der Übertreibung von Dallas und der Schwarzwaldklinik, wo man entweder Chefarzt oder Ölmagnat ist. Aber natürlich hat man dann neidisch nach Amerika geschaut, aber mit dem Fernsehprogramm war man erstmal zufrieden. Als Vergleich tatsächlich in Rumänien war das Fernsehen nicht nur schlecht, sondern es war so, die technischen Möglichkeiten waren so schwach, dass das Fernsehen nur wenige Stunden am Tag gesendet hat. Auch in den 80er Jahren. Also ist auch damals schon der Standard sehr niedrig gewesen sozusagen. Gut, also soviel zum Thema Kulturpolitik. Das heißt, die Zügel werden locker gelassen. Dementsprechend bilden sich auch in den 80ern dann Oppositionelle und die verhandeln den Übergang. Die Opposition ist untergründig schon da. In unterschiedlicher Richtung und verhandelt den Übergang. So, das haben wir jetzt nochmal gleich, den Übergang. Nochmal zu Rumänien zurück. Also das ein Bild des Aufstands. Ich sage das jetzt zur Sicherheit, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass die Leute, die damals noch nicht auf der Welt waren, das auch mitbekommen haben. Aber in Rumänien gab es 1989 eine Revolution. Und solche Bilder hat man dann gesehen. Es wurde scharf geschossen. Ich kann aber leider nicht erklären, wer auf wen geschossen hat, weil es bis heute nicht so richtig klar ist. Tatsächlich, das sind Phänomene, da glaubt man gar nicht, dass es passieren kann, 1990 oder 89, dass sowas, dass eine Revolution stattfindet in Europa. Es sterben, insgesamt sind mehrere tausend Menschen gestorben und man weiß nicht so richtig, wer auf wen geschossen hat. Also es gibt die eine Theorie, die sagt, die Leute haben unabsichtlich aufeinander geschossen, weil sie nicht wussten, wer zu wem hält. Das kam mit Sicherheit vor, das kann man schon, da gibt es auch Belege dafür. Ob das alles war, weiß man nicht, aber nichts anderes ist zumindest stichhaltig bewiesen. Also keine andere Theorie hat Beweise bisher. Vermutungen gibt es viele, die abenteuerlichsten, dass Iliescu hier, der die Macht übernimmt dann, die Russen mit einbezogen hat, dass da Geheimdienste gewesen sein sollen, also sozusagen Perestroika-Geheimdienste, die in Rumänien eine Art Gorbatschow-System einführen wollten, aus Russland, aus Ungarn, Chinesen sollen da mitmischen, was weiß ich. Der Öffentlichkeit hat man damals erzählt, übrigens in der Wende seien arabische Terroristen unterwegs, das hat sich im Nachhinein immerhin als vollkommen falsch erwiesen. Also es hat eine Revolution jedenfalls stattgefunden. ein blutiger Umsturz. Der Begriff Revolution ist allerdings nochmal umstritten, weil viele argumentieren, es ist keine Revolution gewesen, trotz blutigem Umsturz, weil sozusagen dieselben Leute an der Macht geblieben seien. Auch das ist aber umstritten. Angefangen hat es erstmal damit, dass er hier ein reformierter Pfarrer von der ungarischen Minderheit, László Tőtyös, versetzt werden sollte, auf Druck des Staates in eine andere Gemeinde. Er hat sich geweigert, die Menschen kamen ihm zu Hilfe. Daraus haben sich Demonstrationen entwickelt und die wurden dann mit Maschinengewehrfeuer erstmal unterdrückt, in Temeswar. Und daraufhin hat sich das ausgebreitet im ganzen Land und es kam zur Revolution. So, war es eine Revolution oder nicht? So sah das im Fernsehen aus. Eine Besonderheit der rumänischen Revolution übrigens, egal ob es eine ist oder nicht, alle kennen den Satz, the revolution will not be televised. 1989 in Rumänien hat sich das als falsch erwiesen. The revolution was televised, weil, ich habe das damals mit eigenen Augen gesehen als Kind mit 7 Jahren, das war wirklich hochinteressant, hat man als Kind auch sofort verstanden. Also im Ernst, das ist jetzt keine Ironie, hat man wirklich verstanden, dass es was Unglaubliches ist, was da passieren muss, weil sich eine Gruppe von Menschen einfach ohne Ankündigung ins Fernsehen gestellt hat und irgendwie was erzählt hat von wegen, der Ceausescu ist weg, der Tyrann ist weg, die Freiheit kommt etc. pp. Und es ging wirklich, das hatte so eine Wirkung auf die Menschen. Man ging dann irgendwie 10 Minuten später auf die Straße und die Leute haben die Fenster geöffnet. Das habe ich also selber mit eigenen Augen gesehen, dass Leute Fenster geöffnet haben und gerufen haben in die Häuser hinein, der Tyrann ist weg, der Tyrann ist weg. Sozusagen. Sonst hat man immer nur gerufen, es ist Länderspiel und der Strom ist weg, der Strom ist weg. Haut sich wie ein Scherz, es hat auch stattgefunden, kein Scherz. Rumänien, Dänemark, 1989, WM-Qualifikation, der Strom ist weg, der Strom ist weg. Aber da ruft man, der Tyrann ist weg, sozusagen. Das hat man sich, Strom ist weg zu rufen, war schon mutig, aber der Tyrann ist weg, das hätte Konsequenzen gehabt. Also da, wenn das nicht funktioniert hätte mit dem Umsturz, der wäre weg gewesen. So, aber es war klar, wenn man das Fernsehen kontrolliert, kontrolliert man das Land. Denn wenn man nicht die öffentliche Meinung kontrolliert, hat man das Land nicht in der Hand. Und das war auch das Fernsehgebäude, sozusagen in unmittelbarer Nähe zum Gebäude des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Also dann ist klar, die Hauptstadt ist weg für das Regime. Und ich habe jetzt leider nicht die technischen Kenntnisse gehabt, um das YouTube-Video runterzuladen. Das ist doch so ein interessantes Video, wenn Sie das mal googeln möchten. Ein interessantes Video von Ceausescu, wo er seine letzte Rede hält auf der Tribüne und dann gibt es Buhrufe in der Menge und er guckt ganz schockiert und versteht nicht, ob was passiert und weiß nicht, ob er weiterreden soll und dann flüstert ihm jemand von hinten zu, sie sind im Gebäude und dann bricht die Übertragung ab und dann wird eingeblendet, irgendwie aus technischen Gründen ist die Übertragung abgebrochen. Wenige Minuten später flieht er mit dem Hubschrauber. Also das waren wirklich Ereignisse, wie man sie aus Hollywood-Filmen kennt, aus Lateinamerika. Das hat alles 1989 innerhalb weniger Tage gefunden. Die Dramatik ist, wir kennen das ja aus Filmen, wenn die CIA jemanden mitnimmt mit dem Hubschrauber, dann geht es ja irgendwo hin. Die Dramatik ist, Ceausescu fliegt mit dem Hubschrauber, weiß aber nicht, wohin er fliegen soll, sozusagen. Er landet, wird dann von dem Hubschrauber irgendwo abgesetzt. Er landet dann quasi, wird dann mit dem Auto noch rumgefahren, ist dann zu Fuß unterwegs als Präsident des Landes und wird dann quasi aufgegabelt von der Straße und von der Straße weg verhaftet. Also so als anschauliche Stories aus der Revolution. Und er hier.
Das war doch irgendwie so zwischen Weihnachten und Silvester.
Genau, also am 16. ging es los mit den Unruhen in Temeswar und am ersten Weihnachtstag wurde Ceausescu hingerichtet. Das heißt, am 21. Dezember war, glaube ich, die Übernahme im Fernsehstudio und die Übernahme von Bukarest und da war es eigentlich schon klar. Da war Ceausescu, glaube ich, noch einen Tag oder so verschwunden oder 2 Tage. Und dann am 25. tauchte er sozusagen als Hingerichteter bereits im Video auf. Und das war auch die Volksstimme übrigens, war so krass, noch vielleicht zu der Thematik, es war so krass, dass man sozusagen abgewogen hat zwischen, weil viele im Westen das besonders brutal fanden, dass er da hingerichtet wurde und es wurde im Fernsehen ausgestrahlt, aber es war so, die Verhältnisse, dass die Leute gesagt haben, gut, wir müssen gucken, dass der nicht in eine Menschenmenge gerät, sonst wird er vor laufenden Fernsehkameras noch auseinandergerissen und wie stehen wir dann da als Land, wenn das passiert, sozusagen. Insofern war die Hinrichtung damals, das muss man sich auch klar machen, sozusagen etwas, was von vielen Beteiligten als die zivilisierte Version betrachtet wurde. Das ist natürlich spekulativ, wir wissen nicht, wie es gekommen wäre. So, aber jetzt zu Iliescu noch. Er hat die Macht übernommen. Er war mal eine Zeit lang einer der möglichen Kronprinzen der Kommunistischen Partei. War in Misskredit, war ein bekannter Sowjetunion-Freund sozusagen und seiner Auskunft nach auch ein Befürworter der Perestroika. Da sind die Belege jetzt vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber dass er Russland freundlich war, das ist belegt sozusagen. Und Rumänien war zu der Zeit aber nicht russlandfreundlich. Ceausescu hatte auch Angst, dass die Russen ihn wegputschen würden. Das war wohl auch seine erste Reaktion, die Russen holen mich, weil er einen eigenen Weg gegangen ist, mit dem Westen wirtschaftlich paktiert hat, nach innen aber wahnsinnig autoritär war. Also auch eine für Rumänien und für den Westen angenehme Lösung, die für die Bevölkerung allerdings nicht so arg. So, und er kommt also aus der zweiten Reihe, Kommunistische Partei, Petre Roman, der spätere Außenminister, ist ebenfalls Parteimitglied, allerdings kein so ranghohes. Und da sieht man im Hintergrund Offiziere bereits, die da mitmischen. Die Armee ist sozusagen da übergelaufen. Das ist dann hier rechts sich die wenige kommunistische und stark nationalistische Indoktrination des Staates. Die Armee betrachtet sich eben als rumänische und weniger als kommunistische, läuft über zu den Demonstranten und zur neuen Regierung. So, und Ceausescu übernimmt. Und heute haben wir die Sozialdemokratie eben als Kind dieser Leute, die im Fernsehen standen damals. Jetzt noch ein Sprung zu Ungarn. Ja, der Tisch ist nicht buchstäblich rund, aber man sieht, er hat sozusagen keinen Kopf, sondern man sitzt gleichberechtigt auf Augenhöhe, die verschiedenen Oppositionellen und die Kommunisten. Und hier wird der Übergang verhandelt. Fernsehkameras, Öffentlichkeit, man sitzt nett am Tisch, hat Wasser auf dem Tisch, es findet keine Hinrichtung statt, im Unterschied zu Rumänien. So, in Ungarn ist die Sozialistische Partei dann nach 4 Jahren wieder in Wien zurückgekehrt. Hier sehen wir Gyula Horn, 94 Ministerpräsident geworden, erster sozialistischer Ministerpräsident in Mitteleuropa nach der Wende. Und in Deutschland kennt man ihn vielleicht daher, dass er den eisernen Vorhang zu Österreich als erster durchgeschnitten hat, damals als noch kommunistischer Außenminister. Und er regiert das Land. Und jetzt habe ich so viel Geschichte erzählt, ich kürze es vielleicht ein bisschen ab mit der Politik. Da können wir im Gespräch ja vielleicht noch darauf zurückkommen. Die haben alle gemeinsam, dass sie im Laufe ihrer Amtszeit, also es sind alle sozialistische Premierminister, zwei von ihnen sind parteilos, aber auch im Auftrag der Sozialistischen Partei an der Regierung, die haben alle gemeinsam, dass sie ab irgendeinem Zeitpunkt ihrer Regierung radikale, liberale Wirtschaftspolitik gemacht haben. Und das gilt eigentlich im Nachhinein, im Konsens, als ein ganz wesentlicher Grund dafür, dass die Partei jetzt so unbeliebt ist. Vor allem, weil es bei ganz vielen von ihnen in krassem Widerspruch zum Wahlkampf stand. Also bei ihm hier zum Beispiel, bei Medjeschi, stand die Liberalisierung der Wirtschaftspolitik gar nicht im Vordergrund im Wahlkampf. Er hat es am Anfang auch nicht gemacht. Er ist aber gestürzt dann über eine Agentengeschichte. Es kam dann raus, dass er beim Geheimdienst war, etc. Und dann ist er zurückgetreten. Dann übernahm er hier die Macht. Und ich habe jetzt mal ein bisschen suggestiv, World Economic Forum als Hintergrund gewählt. Er ist eben ein Manager neuen Typs, New Labour, auch bewusst. Nimmt er Bezug auf New Labour, Ferenc Gyurcsány, und war Ministerpräsident, der Medjeschi abgelöst hat und hat ganz radikale liberale Reformen durchgeführt. Und er ist dann wiederum gestürzt in seiner zweiten Amtszeit darüber, dass über die sogenannte Lügenrede. Da kam heraus, dass er auf einer Fraktionssitzung der Sozialisten gesagt hat, Jungs, wir müssen zugeben, wir haben es versaut, wir haben all die Jahre nur gelogen und gelogen und gelogen. Und jemand hat das aufgezeichnet, und dann an die Öffentlichkeit gespielt. Das hat in Ungarn, ich hätte genauso gut nochmal ein Panzerfoto machen können jetzt. Es hat in Ungarn zu ganz krassen Demonstrationen geführt, die seit Jahrzehnten nicht mehr, mit einschließlich Entführung eines sowjetischen Panzers, der anscheinend noch fahrbereit war. Es gab zum Glück keine Toten immerhin, aber es gab massive Ausschreitungen. Und das muss man vielleicht dazu sagen, in Osteuropa, die Einschätzung von Gewalt auf einer Demonstration ist viel, viel negativer als in Westeuropa. Das macht man sich vielleicht nicht klar, auch wenn ich vorher was von der Revolution erzählt habe. In Rumänien, in Ungarn gab es seit 1956 keine politische Gewalt mehr auf der Straße. Wenn da eine Mülltonne brennt, dann ist es sozusagen wie Bürgerkrieg. Also das ist sozusagen so Hamburger Verhältnisse, gibt es in Ungarn keine. Wenn da demonstriert wird, dann sind die Leute sozusagen außer sich, wenn es so Gewalt wird. Also das ist schon sehr, was wirklich weltbewegend ist. Dann halten wir das kurz. In Rumänien stellt sich die Lage so dar, das ist eben Iliescu. Der war zunächst die maßgebliche Person, hat sich eine Verfassung nach eigenem Bilde erstmal erschaffen. Es gab erstmal ein faktisches Einparteienregime, monatelang, bevor es eine provisorische Verfassung gab, nach 1990 etc. Und er ist dann später auch immer wieder Präsident gewesen, mehrmals in Rumänien, und eine der maßgeblichen Figuren der politischen Linken. Und heute kennt man vor allem Liviu Dragnea, vielleicht aus den Medien, auch wenn das Foto vielleicht nicht so bekannt ist. Er wurde jetzt vor kurzem verhaftet, weil er eben mit Korruption erwischt wurde. Und höchstrichterlich ist jetzt die Strafe gültig. Also die Pro-Korruptionsgesetze sozusagen haben jetzt nicht mehr retten können. Jetzt muss man vielleicht wissen, Rumänien hat eine Antikorruptionsbehörde, die ganz konträr zu dem System sehr fleißig ist sozusagen und sehr viele Politiker schon verhaftet hat. Die sozusagen ein Eigenleben führt. Und das ist die aktuelle Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă. Sie ist von ihm abhängig praktisch. Und Victor Ponta war auch eine Zeit lang im Gespräch im Westen, weil er den Rechtsstaat gefährdet haben soll in Rumänien. Eben auch schon, wenn es um Korruption ging, hat er den Rechtsstaat probiert zu unterhöhlen und er hat versucht, den Präsidenten zu impeachen, mit dem es einfach einen Konflikt gab. Hat nicht funktioniert. Insofern ist es wieder abgeklungen, das Problem. Aber jetzt ist vor allem die Korruptionsgeschichte wieder aufgekocht. Auch in Rumänien gab es massive Demonstrationen. Eigentlich mit wenigen Verletzten, aber auch da sind die Menschen ganz außer sich, dass es viele Unruhe gibt, in Anführungszeichen. Ja, da habe ich das jetzt nochmal, aber das können wir überspringen, hier war die Parlamentsergebnisse. So, Staats- und Regierungschefs nochmal im Überblick. Also hier 4 Jahre in Ungarn. Da nochmal von 2002 bis 2010 durchgehend, trotz der 3 Namen, 8 Jahre, also zusammen 12 Jahre. Von den ersten 20 Jahren nach der Wende waren also die Sozialisten 12 Jahre an der Regierung. Das heißt, das muss man sich vor Augen halten, im Ungarn stehen die Sozialisten nicht nur für das kommunistische Regime, sondern sie stehen auch für die Transformation ins kapitalistische System. Das heißt, wenn man unzufrieden ist mit dem Kapitalismus in Ungarn, dann waren auch immer die Sozialisten die Ansprechpartner, weil sie haben im ungarischen Kapitalismus die meiste Zeit regiert. Das heißt, die Transformationsverlierer und die, wie man es so nennt in der Politikwissenschaft, die beschweren sich bei den Linken, nicht bei den Rechten. Und die, die den Kommunismus nicht mögen, die beschweren sich auch bei den Linken. Also das heißt, da hat man dann einen schlechten Stand, wenn man sozusagen in beiden Systemen sich Feinde geschaffen hat. Dann die Rumänen, das ist viel unübersichtlicher. Einen linken Präsidenten gab es nur einen, in Iliescu dafür 2-mal. Aber die Regierungszeit ist auch sehr stolz, das sind die Vorgängerparteien übrigens, die erklärt jetzt nicht, das ist sozusagen immer das Gleiche, diese Abkürzung. Wenn man das jetzt zusammenzählt, 5 und 18, 13, 13 Regierungsjahre mit dem Regierungschef, also waren auch eine gewisse Zeit am Ruder, aber da sind die Koalitionen wechselhaft, das heißt, alle möglichen Leute koalieren mal mit den Linken und keiner kann sozusagen immer dagegen schießen und sagen, die bösen Linken sind schuld, weil jeder hat mal mit denen koaliert und das zieht schon mal nicht. Das heißt, da fällt ein wichtiges Mittel der anderen Parteien weg und das ist einer der Gründe, warum die Linke in Rumänien besser dasteht, weil man schlechter gegen sie polemisieren kann. Auch das Verhältnis zum früheren Regime, ich habe es ja vorher erklärt, ist eben unklar. Wenn man jetzt sagt, ihr seid doch die alten Kommunisten, dann werden die einen sagen, ja genau, das stimmt, wie schlimm. Die anderen werden sagen, nee, Moment, das stimmt doch jetzt gar nicht, es gab doch eine Revolution und so. Und da fängt schon die Diskussion an, man weiß gar nicht so richtig, was da die Transformation bewerten soll. Dementsprechend kann man aber auch da schlechter gegen die politische Linke polemisieren. Dann jetzt beginnt sozusagen erst der politikwissenschaftliche Teil. Es gibt endogene und exogene Faktoren, habe ich sie mal genannt. Endogen heißt in dem Fall, das hat ja immer irgendwas mit innen zu tun, in dem Fall geht es um Faktoren, die innerhalb einer Partei sich abspielen und exogen einfach Faktoren, die außerhalb einer Partei Anwendung finden. Und die möchte ich mir noch genauer angucken. Also ich lasse es kurz stehen, kann man es kurz noch liegen. Ja, was die Verfassung anbelangt, als erster exogener Faktor, Ungarn hat ein parlamentarisches System mit einem schwachen Präsidenten, ähnlich wie in Deutschland. Es gibt allerdings ein Einkammerparlament im Unterschied zu Deutschland. Das Wahlrecht ist auch wieder ähnlich zu Deutschland, aber es ist verzerrend. Das heißt, man hat, die Wahlergebnisse, ja, ich zeige es kurz an den Wahlergebnissen, wenn man nur die Mehrheitswahlstimme nimmt, also ähnlich wie in Deutschland die Erststimme, dann gewinnt die Ungarn mittlerweile überall Fidesz, das ist das Orange, bis auf die wenigen andersfarbigen Flecken eben hier. Wenn es also nur die Erststimme gäbe, hätte Fidesz 91, ja, das sind aber nicht ganz 100 Sitze, doch, das sind über 100 Sitze, genau. Da sind es etwa 90% durch die Erststimme, die die Regierungspartei Fidesz hat, eben von Viktor Orban. So, jetzt hat Ungarn aber zwei Wahlkomponenten, also wenn das jetzt so wäre, dann gäbe es die Linke praktisch gar nicht mehr. Es gibt auch eine Verhältniswahl, also nach Prozenten wird auch zugeteilt. Und wenn man jetzt das Parlament nach Prozenten zuteilen würde, die Sitze, dann würde es so aussehen heute. Also mit Fidesz bei über 40, aber unter 50%, die könnten also alleine keine Regierung stellen. Die Grünen sind übrigens die Rechtsradikalen hier abgebildet, also nicht die Grünen, sondern das sind in dem Fall in Ungarn auch die Rechtsradikalen, haben auch Grün als Farbe, Jobbik heißen die. Dann ist hier, sind die Sozialisten, sind rot, die echt, also die Grünen jetzt, in dem Fall sind es Hellgrüne. Und das ist die Abspaltung der Sozialisten vom früheren Ministerpräsidenten Gyurcsány. Die demokratische Koalition ist in dem Fall hellblau. Lila sind die Liberalen, hier ist Momentum. Und gelb sind Liberale, auch die heißen Egypt und das kann ich jetzt gerade nicht so gut erkennen, das Rot ist eine kleine Partei. So wird das System aussehen. Aber jetzt hat Ungarn ein doppeltes Wahlsystem wie in Deutschland. Wenn man das beides miteinander zusammenwurschtelt, dann kommt das dabei raus, dass Fidesz etwa die Zweidrittelmehrheit hat. Weil man einfach radikal, anders als Deutschland, die beiden Stimmverfahren zusammenzählt. Das heißt, die Hälfte der Parlamentssitze wird nach Mehrheit entschieden. Also so, über die Hälfte, die knappe Hälfte, wird so entschieden. Wenn man beides zusammenzählt, dann kommt raus, dass Fidesz eine Zweidrittelmehrheit hat. Aber das heißt, wenn man mal im Fernsehen sieht, dass in Ungarn die Rechten die Zweidrittelmehrheit holen, dann darf man nicht vergessen, in Wirklichkeit haben nur 40% der Wähler für sie gestimmt. Also gut 40%, etwas über 40%. Es ist also es ist nicht so, als würden da alle sozusagen mit Zweidrittelmehrheit alle die Rechten befürworten, sondern es sind etwa 40%. Das System, ein ähnliches System hatten die Sozialisten schon eingeführt, mit der Überlegung, ihre Kandidaten sind viel bekannter, weil es alles Manager waren, nach 1990, Unternehmensführer, kommunistische Manager sozusagen, rote Manager und andere bekannte Personen. Und deswegen wollten sie ein personalisiertes Wahlrecht und die anderen wollten das nicht. Also hat man Kompromiss geschlossen und jetzt hat Fidesz das aber nochmal verschärft, aus einem ähnlichen Grund, damit die eigenen Kandidaten, wenn sie jetzt schon an der Macht sind, noch stärker gewählt werden. Gut, also es war Fazit 1, das Wahlsystem begünstigt die jetzt regierenden Rechtspopulisten. Hat das Parteiensystem, das hat so funktioniert, früher hatte man nach Ideologie drei Ideologien in Ungarn, nach 1990 Konservative, Liberale, Linke, das sah eben so aus, Linke waren eben die Postkommunisten, Liberale waren eben individualistisch, einfach liberal, wie man sich das vorstellt. Aber ich sage mal, vom Zeitgeist, vom Lebensgefühl vielleicht auch Leute dabei, die man im Westen vielleicht bei den Grünen gefunden hätte. Also es sind jetzt nicht die erfolgreichen Unternehmer oder so, die gab es ja nicht nach 1990, sondern Leute, die einfach auf Grundrechte Wert gelegt haben. Da hat übrigens Viktor Orban damals auch dazu gehört, der war eben damals auch noch liberal. Dann gab es aber die Konservativen, die haben damals schon sehr stark auf die Zwischenkriegszeit rekurriert und Horthy verehrt. Und er wurde zum Beispiel umgebettet 1993 von Portugal nach Ungarn. Da haben Regierungsmitglieder daran teilgenommen, damals schon, von der damals rechten Regierung. Also sozusagen in Bezug auf die autoritäre Zwischenkriegszeit. Dann haben sich die Liberalen aufgelöst im Grunde, weil die Wirtschaftspolitik so unbeliebt war, dass die Liberalen bei plus minus 0% gelandet sind bei Wahlen und sich das Ganze geteilt hat auf rechts und links. Und Fidesz ist heute so mächtig, dass man im Grunde von einem einpoligen Parteiensystem reden kann. Es gibt Fidesz und darüber hinaus gibt es kleinere Parteien, die sich gegen Fidesz abarbeiten. Rumänien dagegen die große Unübersichtlichkeit, jeder koaliert mit jedem. Die Linken sind aber, weil sie die einzige Partei sind im linken Spektrum, sind sie meistens die relativ stärkste Partei, haben über 30% oft. Und die Rechten sind meistens gespalten, sodass die Linken meistens den Ministerpräsidenten stellen wollen und können und die anderen schmieden dann Bündnisse mit ihnen. Das heißt, das Parteiensystem kommt aus vielen Gründen im Rumänien der Linken entgegen und schadet mittlerweile in Ungarn der jetzigen Regierungspartei, der Oppositionspartei der Sozialisten, weil Fidesz einfach so mächtig geworden ist. Und weil die Linken nicht vorangekommen sind gegen Fidesz, haben sie sich mittlerweile aufgespalten. Also, ja. Gut, die Medienlandschaft, das zeige ich einfach an einem Bild. Das sind ungarische Lokalmedien von einem Tag. Und die Überschrift lautet auch, also das Bild ist klar, es ist überall Viktor Orban, der Ministerpräsident, aber die Überschrift ist auch überall, beide Stimmen für Fidesz. Wenn man die nationalen Nachrichten betrachtet, ist es auch ungleichgewichtig. Es ist nicht so krass bei den Lokalmedien. Von den Zeitungen her, das ist jetzt keine Übertreibung, die hören alle Unternehmern, die der Regierung nahestehen, alle. Und national betrachtet ist es nicht so extrem. Da hat Orban auch im Westen, sagt er immer, Zeitschriften, die gegen ihn sind. Aber das sind dann halt immer so Zeitschriften, die haben halt eine Auflage wie in Deutschland, die konkret. Bei einer kleineren Bevölkerungszahl. Genau, bei einer kleineren Bevölkerungszahl immerhin. Also das heißt, die haben dann halt auch 30.000 Leser oder so. Und dann gibt es halt vielleicht 3 oder 4 davon. Aber das ist verschwindend gering. Das prägt nicht die öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung wird einerseits davon, aber vor allem auch vom Fernsehen geprägt. Und das Fernsehen gehört auch dem Staat. Denn Gesetze und Beziehungen sorgen dafür, dass der Staat alle Medien kontrolliert. Das heißt, der Hollywood-Produzent Andy Weiner zum Beispiel, der Hollywood-Filme produziert, es kommt nach Ungarn zurück, kauft sich Fernsehsender und ist ganz dicke mit dem Premierminister. So, ein Punkt. Und dann gibt es noch viele andere, die das so machen, nicht nur er. Das ist die private Seite, die Kapitalseite. Dann gab es Sondersteuern auf Medien, sodass man alle ausländischen Unternehmen erstmal rausgeekelt hat vom Fernsehmarkt. Also sozusagen die Privaten sind jetzt alle, bis auf einen Fernsehsender, in Fidesz-Hand. Der eine gehört einer kleinen protestantischen Kirche, die gegen die Regierung ist. Und dann kommt die gesetzliche Seite. Die öffentlich-rechtlichen Medien, die in öffentlich-rechtlichem Besitz sind, müssen ohnehin senden, was die Regierung sagt. Das wurde umstrukturiert. Es gibt eine nationale Nachrichtenagentur, von der müssen alle Nachrichten übernommen werden. Deren Führung wurde von der Regierung bestimmt. Und wirklich keine Übertreibung, da müssen alle Nachrichten müssen von dieser einen Agentur übernommen werden. Das ist eine Vorschrift. Und dann gibt es noch Vorschriften für die anderen Privaten, zum Beispiel im Radiobereich, die man nicht alle bekommen hat. Da werden dann einfach die Sendelizenzen restriktiv vergeben. Dann heißt es dann, oh, ihr habt an der falschen Stelle ein Formular unterschrieben. Auch keine Übertreibung, Clubradio ist das passiert. Dann wollten sie ihnen die Sendelizenz entziehen. Aber das ist verfassungswidrig noch eingeschritten. Das heißt, ein paar Radiosender haben sich erhalten. Aber auch da wird mit den Sendelizenzen gearbeitet. Und schlussendlich, es gibt Strafen, wenn man unausgewogen berichtet. Es wurde bisher noch nicht angewandt. Es gab einmal einen Versuch, wenn man unausgewogen berichtet oder wenn man anderweitig gegen das Mediengesetz verstößt. Es kann auch sowas sein, wie zum Beispiel den Jugendschutz nicht zu beachten. Es gab tatsächlich mal den Fall, dass Cop-Killer gespielt wurde von Ice-T. Oder von NWA, ich weiß gar nicht, Ice-T ist da irgendwie mit drin bei diesem Lied. Und da wurde gesagt, okay, das verstößt gegen den Jugendschutz, das tagsüber zu spielen, dann sollte der Radiosender mehrere 10.000 Euro Strafe zahlen. Und das wurde dann noch gekippt, es gab ausländische Proteste etc. Aber so hat man auch angetestet, ob man nicht alle Privaten einfach dicht machen kann mit der Pleite. Und bei den Zeitungen, noch als Ergänzung bei der größten nationalen Zeitung, die eher der politischen Linken nahestand, wurde die einfach gekauft von einem befreundeten Unternehmer und wurde dann dicht gemacht, weil der dann festgestellt hat, sofort nach der Übernahme, oh, das ist ja gar nicht rentabel. Wusste man vorher natürlich nicht, klar. Es gibt national, also als Fazit bei den Zeitungen zum Beispiel, Zeitschriften sind eine andere Sache, aber bei den Zeitungen gibt es national eine, die gehört aber teilweise der Sozialistischen Partei und ist deswegen noch am Leben. Und die kann man auch gut am Leben lassen, weil man die immer als fadenscheinige Ausrede nehmen kann dafür, dass es unabhängige Medien geben kann. So, also das sind die Medien und das Fazit hat jeder selber schon gezogen. In so einer Medienlandschaft hat es die Opposition schwer. Gut, dann das überspringe ich, das habe ich vorhin schon erwähnt, wie es mit der Konkurrenz aussieht, der anderen politischen Gruppen. Dann die Wähler. Wie sieht es da aus? Also in Ungarn ist die Demografie klar, die Linken sind eher eine Rentnerpartei. Also das spielt dann doch die Nostalgie vielleicht auch noch eine Rolle zum kommunistischen System und sind eher eine städtische Partei gewesen und eher eine Partei der wohlhabenderen und der säkularen Wähler, also die nicht so oft in die Kirche gehen und auch eher der Städte, vor allem Budapests. Mittlerweile ist es vor allem die unbeliebteste Partei auch. Das stellt man so fest, indem man Leute fragt, welche Partei lehnt die am meisten ab. Und die Sozialistische Partei wird am stärksten abgelehnt. Danach die Rechtsextremen, Jobbik und Fidesz kommt erst danach. Also die Sozialisten sind die unbeliebteste Partei bei den Wählern. Und sie verliert eigentlich in jedem Bereich. Sie verliert die Städter, sie verliert die Akademiker. Akademiker an die neuen Grünen, die jungen Akademiker, also die Älteren eher. Die jungen Akademiker haben die Rechtsextremen, also die Rechtsextremen in Ungarn, glaube ich, sind eher eine typische Studentenpartei, auch eine großstädtische Studentenpartei. Und die politische Linke ist eben noch die Partei der Rentner, sozusagen. Und in Rumänien ist es auch so, aber das sorgt nicht für die gleiche Dramatik. Das sind trotzdem mehr Wähler. In Rumänien ist es eine regionale Kiste auch, der Süden des Landes wählt stärker links. Also wenn man näher ist an der Macht vielleicht, oder vielleicht liegt es auch im Nationalismus. Das ist eine kompliziertere Geschichte, warum der Süden so stark auffällig ist. Und die Landbevölkerung traditionell, aber das lässt mittlerweile nach. Also trotzdem ist eher die Landbevölkerung links, also das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied zu Ungarn. Das drückt sich auch in der Programmatik aus. Nochmal Rumänien stärker Überblick. Also rot sind die Linken, das ist klar, das sind die Liberalen auf der rechten Seite, das sind die, also verwirrenderweise, die nennen sich Nationalliberale Partei, ist aber eine konservative Partei, das wird der CDU verschwistert sozusagen, und das ist der Überblick. Als Erklärung, hier sind die Frauen, also die Linken sind eine Frauenpartei, die Konservativen aber auch, nur die Liberalen sind in einer Partei. Dann über 65-Jährige, da haben sie 42%. Das ist eine Rentnerpartei, wie schon gesagt. Und bei den Konservativen fallen die Berufstätigen am stärksten auf mit 30%. Bei den Liberalen die jungen Leute. Dann der Stadt-Land-Unterschied. Bei den Linken überwiegend gleich das Land, aber nicht so stark. Bei den Liberalen überwiegend ganz stark die Stadt. Dann die Verteilung im Süden. 50% haben sie im Süden des Landes. Die anderen nur 40 oder 45. Die Bildung. Hier haben wir Grundbildung, 55% bei den Linken, mittlere Bildung bei den Konservativen, mittlere Bildung auch eher bei den Liberalen hervorstechend. Und das Einkommen, 1.500 Lei, das macht etwa 400 Euro, gut 400 Euro, nee, knapp 400 Euro. Das sind 56% der Konservativen Wähler, aber 65% der Linken, also da sind sie doch typisch links. Die Ärmeren wählen tatsächlich eher links in Rumänien. Das ist auch ein Unterschied zu Ungarn. Und interessiert an Politik, mittelmäßig bei den Linken. Dann benutzen Facebook, da sieht man, das ist eher eine liberale Geschichte, Facebook zu benutzen, keine Linke. Und das Internet benutzen nur knapp die Hälfte der linken Wähler beispielsweise. Also das ist auch nochmal eine Altersfrage, wie man sieht. Hier haben wir nochmal die Rentner auch ausdrücklich, nicht nur über 65%, sondern Rentner 58%.
Ist im Süden das Internet schlechter
geworden? Nee, ich glaube, das ist eine Altersfrage. Okay. Also die Rentner, 58% Rentner und dementsprechend weniger. Und eine ländliche Sache natürlich, auf dem Land ist das Internet schlechter. Dann Ungarn, nochmal als Überblick. Ich habe vorher schon gesagt, vieles ist im Argen in der Demokratie. Jetzt gibt es den Ausdruck in der Politikwissenschaft der defekten Demokratie. Der hat bestimmte Merkmale. Ich habe da hervorgehoben, was besonders auffällig ist bei Ungarn. Das heißt, Es gibt im Umgang keine fairen Wahlen, beispielsweise. Die als faire Wahlen werden zum Beispiel Wahlen dann bezeichnet, wenn alle politischen Kräfte eine halbwegs ausgeglichene Möglichkeit haben, Wahlwerbung zu machen oder Wahlkampagnen. Das ist in Ungarn definitiv nicht der Fall. Und ich habe die ganze Mediengeschichte schon erklärt. Noch ein zusätzlicher Aspekt, der für den Wahlkampf eine Rolle spielt, weil das mit den Medien, das habe ich ja lang ausgebreitet, das ist glaube ich klar geworden, aber was noch eine zusätzliche Rolle spielt, ist, man muss sich das so vorstellen, in Ungarn ist permanent Wahlkampf und der wird permanent nur von der Regierung betrieben. Das sieht nämlich so aus, dass die Regierung zu jeder Jahreszeit, in jedem Jahr, Plakate aufhängt, in jedem Wohnviertel mit ihren Themen. Und man kann sich natürlich vorstellen, wie so Plakate aussehen. Man sieht glückliche Familien, die Geld erhalten vom Staat. Manchmal sind es auch Rentner, die Geld erhalten, meistens sind es Familien, manchmal auch Rentner. Also diese Message ist überall zu finden und die Opposition kann sich das natürlich nicht leisten. Das passiert auch mit staatlichem Geld natürlich, denn es ist ja schließlich eine Informationskampagne der Regierung. Und wirklich überall im Wohngebiet, im Hochhausviertel, auf dem Dorf, überall, egal wo. Vielleicht doch noch eine kurze Ergänzung zu den Medien, weil man kann so viel erzählen, aber vielleicht noch eine Kleinigkeit. Den öffentlich-rechtlichen Medien beispielsweise ist es verboten, bestimmte Ausdrücke zu verwenden. Also wenn man über die Regierungspolitik spricht, ist zum Beispiel das Wort Sparpaket verboten. Das haben Journalisten berichtet. Also man darf so ein Wort wie Sparpaket nicht benutzen. So, also man kann keine fairen Wahlen erwarten unter den Bedingungen, weil der Wettbewerb nicht fair ist. Dann, was den Rechtsstaat anbelangt, Ungarn hat eine neue Verfassung seit 2011, die ausschließlich von den Konservativen erarbeitet wurde. Der Autor ist auch unbekannt. Also es ist auch eine interessante Verfassungsgebung. Man hat gar nicht Verfassungsväter, sondern es ist nicht bekannt offiziell, wer die Verfassung geschrieben hat. Die wurde dann im Parlament innerhalb von wenigen Wochen nach der ersten Lesung beschlossen, ausschließlich von der Regierung mit ihrer Zweidrittelmehrheit. Das sieht dann so aus, die hat dann ein nationales Glaubensbekenntnis, wo dann drin steht, dass die Verfassung im Einklang ist mit der tausendjährigen Geschichte etc. pp. Vor Gott und den Menschen etc. Und das sind dann noch so Lieblingsprojekte der Rechten drin, wie zum Beispiel, dass die Homo-Ehe ausdrücklich verboten ist oder dass man bestimmte Ämter im Staat nur mit einer Zweidrittelmehrheit besetzen kann, wie den Zentralbankchef oder den Chef der Medienbehörde bestimmt man für 9 Jahre beispielsweise über eine Legislaturperiode hinaus. Solche Sachen sind drin. Das heißt, man hat sich eine Verfassung gezimmert. Dann hat man die liberalen Freiheits- und Bürgerrechte eben beschädigt durch diese massive Beschneidung und Unterdrückung der öffentlichen Meinung. Das heißt auch, der Begriff illiberale Demokratie, den Orban benutzt, ist tatsächlich auch schon in der Politikwissenschaft verwendet worden. Deswegen ist es eigentlich so interessant, dass es noch niemand aufgegriffen hat in der Öffentlichkeit auch. Orban verwendet nicht nur vom Klang her einen Begriff, der einem suggeriert, er geht weg von einer normalen Demokratie, sondern es ist wirklich auch in der Politikwissenschaft ein bekannter, benutzter Begriff dafür, dass man die Bürgerrechte missachtet und die Mehrheit auf seiner Seite hat. Das nennt man illiberale Demokratie. Und das ist das, was er offiziell laut seinen Reden ja anspricht. Mittlerweile ist die Sprachregelung von der Regierung, dass illiberal nur bedeutet, dass der Liberalismus nicht herrscht. Das sagt der Regierungssprecher. Und das ist dann, man muss das dann ja immer interpretieren, weil das auch so eine Besonderheit ist, Orban tritt in den Medien nur auf, wenn er Reden hält. Also er wird nicht interviewt, er stellt sich keiner Talkshow, man sieht manchmal ein paar Highlights aus dem Parlament, aber man sieht immer nur ihn top-down, wie er zu einer Menge spricht, die nie Fragen stellt, die nie widerspricht. Und Fragen kann man immer nur den Regierungssprecher. Es gibt nur ganz wenige Interviews, die er selber macht in Medien, denen er vertraut. Denen er besonders vertraut, also noch mehr vertraut als den normalen sozusagen. Dann, witzigerweise gehört die Bild-Zeitung ja mal nächstes dazu. Ne? Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat. Die Bild-Zeitung hat ja neulich ein Interview gehabt mit Viktor Orban, eine Seite. Aber so wie das ist in Bild-Zeitungsschriftgröße, standen natürlich nur Banalitäten drin. Gut, in Rumänien, was ist da das Fazit? Da haben wir die exogenen Faktoren, die Verfassung haben auch die Sozialisten für sich geschmiedet und das kam ihm am Anfang sehr zugute. Aber das hat sich stark relativiert, weil an sich die Bürgerrechte freier sind und respektierter werden als in Ungarn. Dementsprechend sind die institutionellen Faktoren so zu sehen, dass sie den Sozialisten in Rumänien einen Startvorteil gewährt haben, aber mittlerweile nicht mehr so wirkmächtig sind. Also das Wahlsystem ist fair, die Medien sind politisiert, aber es herrscht nicht eine Richtung durch sozusagen, sondern die Medien sind deutlich freier. Und vom demokratischen Aspekt her kann man sagen, sie ist zwar bedroht immer wieder, die Demokratie, aber noch existiert sie ohne Einschränkungen, würde ich sagen, in Rumänien. Anders als in Ungarn. Dann, die Nationalisten, die in Ungarn ja in der Regierung sind, wurden von den Linken am Anfang eingebunden in die Regierung in den 90ern. Und dann, als man Richtung EU-Beitritt kam, als man zeitlich immer näher kam an die EU, wurden die mehr und mehr abserviert zugunsten von anderen Koalitionspartnern. Aber noch von der kommunistischen Zeit her haben die Leute das Gefühl, die Linken sind Patrioten und Nationalisten. Das heißt, eine Politik gegen die Linke zu machen mit einem nationalistischen Argument oder auch mit einem antisemitischen in Ungarn teilweise, ist gar nicht möglich, weil jeder weiß, die Kommunisten waren erstens keine Juden und zweitens waren sie so starke Nationalisten, man kann sie auf diesem Feld nicht herausfordern. Und in Ungarn wird die nationalistische Karte sehr stark gespielt im Vergleich dazu. Dann bei der Wählerbastion bleiben die Renten, habe ich vorher schon gesagt. Der Unterschied zu Ungarn ist noch beim Thema Wähler, hier verbinde ich dann sozusagen mit einem anderen Faktor der Programmatik, dass man nicht nur Politik macht für die wenigen Rentner, die einen wählen, sondern man versucht sich auch der mutmaßlichen Weltanschauung von Rentnern auf dem Land anzunähern. Das heißt, die politische Linke in Ungarn, in Rumänien, pardon, engagiert sich beispielsweise, wenn es ein Referendum gibt gegen die Homo-Ehe und unterstützt das Referendum gegen die Homo-Ehe, weil man weiß, die Wählerschaft ist alt, nicht so modern, ländlich und mag so neumodische Sachen wie die Homo-Ehe nicht. Und dann ist man ganz zynisch oder opportunistisch und unterstützt alles, was nicht dem eigenen Geldbeutel schadet in der Partei sozusagen. Also das ist etwas, dementsprechend ist so ein Thema wie die Homo-Ehe zum Beispiel in Rumänien auch nicht auf der Tagesordnung. Also der Präsident von den Konservativen ist da offener, aber er sagt in der Öffentlichkeit auch nur, er ist offen für Veränderungen, wenn die Mehrheit offen für Veränderungen ist, sozusagen so ungefähr. Also er ist okay damit, aber nicht um das voranzubringen. Und ich finde, man kann vieles rausgreifen, ich finde das Homo-Ehe-Beispiel sehr gut, insofern, als es eben zeigt, welchen Modernisierungsgrad vielleicht auch ein Land hat in der heutigen Zeit, weil es ja doch oft die nicht so stark modernisierten Länder sind, die halt solche Maßnahmen beispielsweise ablehnen. Man kann das bei wenigen Beispielen so plastisch zeigen, jetzt im kulturellen Bereich, wie eine Homo-Ehe, denn so andere Fragen, wie beispielsweise die Legalisierung von Marihuana oder ähnliches, stehen in Rumänien erst recht nicht auf der Tagesordnung. Man kann es also nicht so stark als kulturelles Phänomen betrachten, wo Parteien sich positionieren könnten. Dann Fazit. Die PSD in Rumänien ist erfolgreich, weil sie keine westliche Linke ist, sondern weil sie eine programmatisch gesehen wahnsinnig opportunistische, fast schon teilweise antimoderne im kulturellen Bereich Partei ist. Also am Anfang haben sie sozusagen Gorbatschow als Vorbild gehabt, dann als sie gemerkt haben, es geht aber, der ganze Trend in der Bevölkerung geht Richtung NATO und EU, hat man diese Sache mit diesen Programmen eigentlich ein bisschen aufgegeben und ist auch durch und durch opportunistisch geworden. Das heißt, das ist ihre Stärke im Moment heutzutage, dass sie opportunistisch ist und wirtschaftspolitisch und kulturell die Programmatik versucht anzubieten, die mutmaßlich die Mehrheit bringt. Dann, die Schwächen der ungarischen Sozialisten, kurz gesagt, ist das Gegenteil. Sie hält sehr stark programmatisch an ausländischen Modellen fest. New Labour habe ich vorher mal kurz gestreift, das Thema. Man hat sich zeitweise explizit an New Labour orientiert und hat versucht, es in Politik umzusetzen. Mit der Liberalisierung des Wirtschaftssystems, es war wahnsinnig unbeliebt, es kam als wahnsinnig widersprüchlich an bei den Wählern, dass man liberal ist als Sozialist. Und viele haben eine postkommunistische Vergangenheit, haben sich dort schon gute Positionen gesichert. Also der Ministerpräsident Jürgenstein zum Beispiel war Vorsitzender des Kommunistischen Jugendverbandes, ist jetzt eben reich. Und die Unterstellung eben vieler Wähler ist halt, er hat sich halt auf undurchsichtige Art bereichert. Und jetzt will er uns aber sozusagen hungern lassen. Und das macht sie unbeliebt. Und programmatisch ist die ungarische Linke sehr stark auf dieses westliche Modell, das damals eben auch im Westen en vogue war, New Labour, was aber ja hier auch gescheitert ist, festgelegt. Und das hat in Ungarn schon damals nicht so gut funktioniert, funktioniert heute auch nicht so gut. Und es ist schwer, dieses Image loszuwerden, weil man ja auch wenig präsent ist in der Öffentlichkeit, wenn man keinen Zugang zu Medien hat und wenn man dasselbe Personal zum Teil noch hat. Jetzt zum Beispiel der Ministerpräsident Jürgenstein ist nicht mehr bei den Sozialisten, aber hat eine eigene Partei gegründet. Aber viele andere finden sich eben dort wieder und das kommt bei den Wählern immer noch nicht an. Und wenn man mit den Menschen dort spricht vor Ort in Budapest zum Beispiel, wenn man sich mit Taxifahrern unterhält oder so, dann sagen die halt auch, ja, die Linken sind halt so schlecht, weil sie es halt verkackt haben. Und es gibt halt keinen Grund, warum man ihnen sozusagen wieder eine Chance geben sollte, aus Wählersicht. Vor allem, weil es mehrmals passiert ist, auch schon. Also das heißt, die Perspektive ist ungewiss. Die zwei offenen Fragen sind jeweils in Rumänien. Die Linke ist den rumänischen Linken die Problematik der Korruption abzulegen, denn das ist das, was sie am meisten schwächt zurzeit. Dann könnten sie noch stärker werden und sind eben, wie gesagt, eine der stärksten linken Parteien trotzdem in Europa, von den Wahlergebnissen her. Ergänzend sei noch angemerkt von den Mitgliedern her, die drittgrößte linke Partei Europas nach Labour und der SPD. Und etwa 400.000 Mitglieder, also gleich viel wie die SPD fast, in einem Land mit einem Viertel so viel Einwohnern wie Deutschland. Also mittlerweile sind es sogar nur 17 Millionen etwa, weil mehrere Millionen ins Ausland gegangen sind schon aus Rumänien. Und die offene Frage ist, wird man die Korruption bewältigen oder nicht? Und die offene Frage in Ungarn ist, wie soll man sich rehabilitieren, mit welchem Programm, mit welchem Personal und wie soll man den Leuten versichern, dass man es diesmal anders meint, dass man nicht wieder das Gleiche macht wie sonst. Und ist es überhaupt möglich oder gehört die Zukunft kleineren linken Parteien? Das wäre durchaus auch eine Möglichkeit, die habe ich jetzt nicht angesprochen aufgrund der Zeit. Da können wir auch im Gespräch darauf eingehen und würde jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Jetzt habe ich schon relativ lange geredet und ich bedanke mich fürs Zuhören und würde wirklich dazu aufrufen, dass jeder sich einschalten kann.